das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Anna Planken.
Schönen guten Abend zusammen. Sie wollen nicht die Buhmänner sein, die alles ausbaden müssen. Zehntausende Bauern sind heute in unterschiedlichen Städten auf die Straße gegangen. Man sieht deutlich, das ist deutscher, nicht französischer Bauernprotest. Doch obwohl sie so ordentlich in einer Reihe und gesittet protestiert haben, sie haben mit ihren Traktoren für unzählige Staus und Verkehrschaos gesorgt. An diesem Ärger kam man heute nur schwer vorbei. Und worum geht's den Bauern? Sie protestieren gegen die Agrarreform der Bundesregierung, gegen immer strengere Auflagen, die sie ihrer Meinung nach nicht mehr erfüllen können. Und gegen das angeblich schlechte Image in der Bevölkerung.
Protest mit Traktor. Tausende Landwirte waren heute in vielen Städten Deutschlands auf der Straße. Allein mit 2000 Treckern kamen sie zur zentralen Kundgebung in Bonn.
Die Landwirte stehen tatsächlich am Ende. Wir können so nicht weitermachen. Die Politik, die hat Vorgaben, es sind Gesetze unterwegs, die ständig wieder geändert werden.
Der Protest wie hier in München richtet sich vor allem gegen die Pläne der Bundesregierung für die Landwirtschaft, das sogenannte Agrarpaket. Darin geht es unter anderem darum, die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln stark einzuschränken. So soll beispielsweise der Unkrautvernichter Glyphosat bis Ende 2023 komplett verboten werden. Geplant ist darüber hinaus eine Umschichtung von Subventionen zugunsten von Umweltschutzmaßnahmen. Außerdem soll der Einsatz von Düngemitteln weiter eingeschränkt werden. Die Bauern befürchten durch die Vielzahl an Auflagen zusätzliche Kosten, die ihre wirtschaftliche Existenz gefährden. Vieles sei praxisfern. Einige der bisherigen Maßnahmen beim Pflanzenschutz bewirkten sogar das Gegenteil, kritisieren die Bauern.
Ich muss mehr spritzen, mehr Pflanzenschutz machen als vorher. Ja. Und so, es ist einfach, wir fordern sachbezogene Entscheidungen.
Seitens der Politik zeigt man heute für die Proteste Verständnis, erwartet aber auch Veränderungsbereitschaft.
Politik schafft Rahmenbedingungen, damit Landwirtschaft in Deutschland eine Zukunft hat. Und das Ziel muss sein, wir müssen landwirtschaftliche Praxis mit den berechtigten Ansprüchen der Gesellschaft zusammenbringen. Ich sehe nicht, dass das zurzeit so ist.
Dass Landwirte mehr Wertschätzung erfahren sollen, darin sind sich Ministerin und Demonstranten immerhin einig.
Und heute Abend waren dann wieder alle Augen auf London gerichtet. Eine neue Abstimmung. Diese Woche wurde uns ja nicht umsonst als Woche der Hölle angekündigt. Und vielleicht bringt dieses Abstimmungsergebnis Premier Johnson jetzt auch in Teufelsküche. Es geht um dieses Austrittsdatum aus der EU, den 31. Oktober. An dem hat Boris Johnson immer festgehalten, mit voller Kraft. Das galt immer schon als extrem knapp. Und vorhin hat das Parlament gesagt, nein, diesen Zeitplan, diese Hektik machen wir nicht mit. Annette Dittert in London. Was heißt das denn? Jetzt doch kein Brexit zum 31.10.?
Nein, also dieser Termin dürfte jetzt, ohne wirkliche endgültige Prognosen machen zu wollen, aber dieser Termin dürfte jetzt vom Tisch sein. Boris Johnsons Strategie, dieses Gesetzespaket noch bis Donnerstag durchzupeitschen, die ist endgültig heute gescheitert. Und das Parlament hat eben einfach tatsächlich gesagt, wir lassen uns nicht so hetzen. Das sind ja immerhin 110 Seiten kompliziertester Gesetzestext, der erst seit gestern Abend 20 Uhr vorliegt, den also viele Abgeordnete heute Morgen überhaupt noch nicht richtig gelesen hatten. Und da haben die eben einfach gesagt, nein. Eine Abgeordnete sagte sehr schön, man hätte ja mehr Zeit für ein Gesetz gehabt neulich erst, als es um die artgerechte Haltung von wilden Zirkustieren in britischen Zirkussen ging. Und da wäre es nur um 19 Tiere gegangen, während es diesmal eben um Millionen von Menschen ging. Also so nicht, hat das Parlament gesagt. Es hat allerdings auch gesagt, in der ersten Abstimmung, die dann ein bisschen unterging nach diesem Nein, dass es grundsätzlich nichts gegen einen Deal hat. Da gab es eine Mehrheit. Aber das ist jetzt eben alles durcheinander geraten, weil er eben seinen Zeitplan nicht mehr einhalten kann und jetzt erstmal niemand so richtig weiß, wie es weitergeht.
Ja, und für den Fall, dass er nicht mit 2 Ja aus diesem Abstimmungsabend geht, hatte Boris Johnson ja den ganzen Tag, er hat gedroht, ne? Er hat gesagt, ich werde Neuwahlen veranlassen. Kann er das? Wird das jetzt kommen?
Ja, damit hat er in der Tat gedroht den ganzen Tag. Das war aber eben wieder mal, wie so oft bei ihm, nur eine leere Drohung. Das wäre auch gar nicht so einfach gewesen, denn für Neuwahlen braucht er die Zustimmung der Opposition. Insofern hat er das dann auch gar nicht mehr erwähnt nach der zweiten Niederlage, sondern dann gesagt, er werde dann eben jetzt dieses Gesetzespaket einfach auf Eis legen. Und er muss jetzt eben, ob er will oder nicht, mit der EU über eine Verlängerung reden. Und der Ball, ja, der liegt jetzt wieder in Brüssel. Und Donald Tusk hat eben gerade schon getweetet, dass er eine Verlängerung empfehlen werde, allerdings auf schriftlichem Wege, das heißt nicht mit einem aufwendigen Sondergipfel. Und ja, da muss man jetzt mal abwarten, ob die EU und wie, also nicht ob, aber wie lange eine solche Verlängerung dann angeboten wird. Aber ganz egal, wie sich da Brüssel jetzt konkret entscheidet. Sie haben heute gesehen, dass Sie mit Boris Johnson eben einen Partner haben, der das Parlament auch wieder nicht auf Linie bringen kann. Da, wo Theresa May es mit Zeitdruck versucht hat, hat er es mit maximalem Zeitdruck und wilden Drohungen versucht. Das hat aber eben auch nicht funktioniert. Und wenn die Abgeordneten jetzt ab morgen eben sehr viel mehr Zeit haben, diesen Gesetzestext genau zu studieren, dann werden da noch ganz andere Bedenken und Einwände kommen. Das heißt, ich würde denken, es gibt eine eher längere Verlängerung, aber das ist eben jetzt auch noch viel zu früh. Im Prinzip hängt wieder alles in der Schwebe. Wir sind im Prinzip wieder genau da, wo wir mit Theresa May Ende März waren.
Oh je, Annette Dittert, Dankeschön aus London. Und was ist das hier? So sieht eine strategische Partnerschaft aus zwischen zwei Männern, die Macht und Einfluss in einem Land haben wollen, und zwar in einem anderen als ihrem eigenen. Eigentlich will jeder in Syrien sein eigenes Ding machen, aber mittlerweile treffen sie sich regelmäßig, stecken ihre Interessen im Kriegsgebiet ab. Und sie scheinen zu harmonieren. Das hier ist ein Bild vom russischen Präsidenten Putin mit dem türkischen Präsidenten Erdogan aus dem Sommer. Und das hier ist jetzt ein aktuelles von heute. Besonders bemerkenswert, es waren Putin und Erdogan, die die Waffenruhe in Syrien verlängert haben. Ohne Assad. Der syrische Präsident soll noch nicht mal gefragt worden sein. Ein deutliches Zeichen.
Lange und schwierige Verhandlungen hat der Kreml vorausgesagt. Vielleicht auch deshalb fällt die Begrüßung besonders freundlich aus. Wir haben extra schönes Wetter für Sie bestellt. 6,5 lange Stunden verhandeln Putin und Erdogan, meist unter 4 Augen. Am längsten habe man darum gerungen, heißt es, wie groß die sogenannte Sicherheitszone sein soll und wer sie kontrolliert. In sehr langen und angespannten Gesprächen ist es uns gelungen, eine Lösung zu finden, die meiner Meinung nach sehr wichtig und schicksalsträchtig ist. Sie ist die Lösung für die sehr komplizierte Situation an der türkisch-syrischen Grenze. Neu vor allem, dass russische Militärpolizisten und syrische Grenzschützer während der Waffenruhe gemeinsam dafür sorgen sollen, dass die kurdische YPG sich zurückzieht. Danach soll es russisch-türkische Patrouillen in einer 10 Kilometer breiten Pufferzone geben. Erdogan hatte 35 Kilometer gefordert. In die Gebiete, die von Terroristen gesäubert werden, sollen Flüchtlinge ziehen, die aus Syrien stammen. Es geht um 1 Million Menschen. Bei der Umsiedlung hoffe man auf internationale Unterstützung. Von militärischer Hilfe keine Rede. Der Vorschlag aus Deutschland, eine internationale Schutzzone einzurichten, spielt in Sotschi keine Rolle. Wofür braucht man die Europäer? Ein weiterer unnötiger großer Player in einer Situation, die ohnehin sehr schwierig ist. Und dann noch irgendwelche Fremde? Ich glaube nicht, dass Russland das will. Je weniger Partner, desto besser. Der Deal von Sotschi, er wird Putins Rolle in der Region weiter stärken. An ihm, das musste auch Erdogan erkennen, geht bei der Suche nach einer Lösung im Syrien-Konflikt kein Weg vorbei.
Es ist eine schwierige Gemengelage, in die Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Soldaten zumindest schon mal reindenkt. Die deutsche Verteidigungsministerin hat die Bundeswehr gestern überraschend ins Gespräch gebracht. Es geht darum, aus dieser sogenannten Sicherheitszone in Nordsyrien einen echten Sicherheitsbereich zu machen, der den Namen auch verdient hat, weil Menschen dort sicher vor Angriffen sind und von unabhängigen Truppen beschützt werden. Dazu bräuchte man eben diese unabhängigen Soldaten, zum Beispiel eben aus Deutschland. Und wie gesagt, die müssten dann in einer hochkomplexen Gemengelage agieren.
Waffenpause in Nordsyrien. Die Menschen stehen Schlange für Lebensmittel. Währenddessen diskutiert ganz Deutschland über sie.
und über einen Vorschlag der Verteidigungsministerin von gestern Abend.
Ich möchte gern, dass wir in Nordsyrien eine international kontrollierte Sicherheitszone einrichten, damit der Kampf gegen den IS-Terror fortgesetzt werden kann, damit wir vor allen Dingen humanitäre Hilfe und Wiederaufbau leisten können für die Flüchtlinge in der Region.
Eine zufriedene Verteidigungsministerin in der Unionsfraktionssitzung heute Nachmittag, obwohl Kritik selbst vom Koalitionspartner kommt, weil der Vorschlag weder mit dem Außenminister noch mit den NATO-Verbündeten abgesprochen war.
Wichtig ist, wenn man Vorschläge macht, für die man die internationalen Partner braucht, mit diesen internationalen Partnern auch zu reden. Die Fragen, die es dort gibt, sind zahlreich und die müssen jetzt erst einmal beantwortet werden von der Verteidigungsministerin.
Wer würde sich beteiligen und wie würden etwa die USA, die Türkei und Russland mit einbezogen werden? Die FDP sieht auch Maas in der Pflicht, sich diesen Fragen zu stellen.
Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Er hat sich zum ganzen Syrien-Konflikt überhaupt nicht geäußert. Dass er jetzt plötzlich erschreckt ist, dass die Verteidigungsministerin was dazu sagt, kann ich mir lebhaft vorstellen.
Jetzt ist die Diskussion über Deutschlands Rolle in Syrien da. Und Annegret Kamm-Karrenbauer erfährt breite Unterstützung in ihrer Fraktion und von der größten Oppositionspartei.
Die AfD-Bundestagsfraktion unterstützt diesen Vorstoß der Verteidigungsministerin. Wir haben bereits letzte Woche im Bundestag die Einrichtung einer Schutzzone gefordert. Und dieser Vorstoß ist richtig und er liegt aus unserer Sicht eindeutig im deutschen, im nationalen Interesse.
Die Grünen hingegen haben ganz grundsätzliche Zweifel an den Plänen der Verteidigungsministerin.
Der Vorschlag von Frau Kramp-Karrenbauer setzt ja voraus, dass man sich plötzlich auf der internationalen Ebene, nachdem es jahrelang eine Blockade gab, einig wird über Nordsyrien. Das halte ich für sehr optimistisch.
Bundeskanzlerin Merkel unterstützt die Verteidigungsministerin und will ihren Vorschlag bei einem Treffen mit den Staatsoberhäuptern aus Frankreich, der Türkei und Großbritannien in Kürze besprechen.
So, Berlin hat ihn jetzt, den anscheinend passenden Deckel für das Mietproblem. Immer mehr Menschen, die sagen, wir finden keine Wohnung mehr, die wir bezahlen können. In der Hauptstadt ist die Lage so schlimm, dass sich der Senat den sogenannten Mietdeckel ausgedacht hat, heute verabschiedet. Aber die Gerichte müssen noch klären, ob der Senat sowas überhaupt darf. Klar ist, wir haben in vielen Ballungsräumen ein Problem mit horrenden Mieten und mit Menschen, die es sich nicht mehr leisten können, in der Stadt zu leben. Aber was kann man überhaupt gegen hohe Mieten tun? Unsere Frage heute in kurz erklärt.
Die Politik hat schon einiges probiert. Zum Beispiel die Mietpreisbremse. Seit Juni 2015 gilt, werden Bestandswohnungen wiedervermietet, darf die Miete höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Aber der ganz große Wurf ist die Mietpreisbremse noch nicht. So gilt sie etwa nach Modernisierungen nur eingeschränkt und verstößt ein Vermieter gegen die Mietpreisbremse, musste er bislang nicht mit Sanktionen rechnen. Während die Mietpreisbremse umstritten ist, sind sich die meisten Politiker bei einer Sache einig. Um den Wohnungsmarkt zu entspannen, hilft nur bauen, bauen, bauen. Zum Beispiel Sozialwohnungen. Allerdings, 2002 gab es davon noch 2,5 Millionen. 2018 war es weniger als die Hälfte. Ein Grund, viele Kommunen verkauften ihre Sozialwohnungen in den letzten 20 Jahren an private Investoren. Der Deutsche Mieterbund fordert deshalb 100.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr. Tatsächlich gebaut wurden 2018 aber nur gut 27.000 Sozialwohnungen, gerade mal 800 mehr als im Vorjahr. Doch egal, ob der Staat oder private Investoren bauen, es dauert immer länger. 2011 waren es durchschnittlich 23 Monate, bis ein Mehrfamilienhaus von der Genehmigung bis zum Bau fertig war. 2018 dann schon 25 Monate. Ein Grund, bauen wird immer komplizierter. In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl der Bauvorschriften vervierfacht. 20.000 Vorschriften regeln alles, vom Lärm bis zum Brandschutz. Außerdem wird Bauen immer teurer, weil Grundstücke in Ballungsgebieten knapp sind. Bodenpreise von weit mehr als 1.000 Euro je Quadratmeter sind da keine Seltenheit. Also Bauen muss schneller und einfacher werden. Aber vielleicht müssen auch wir umdenken. Denn unsere Ansprüche sind gewachsen. 1970 lag die Wohnfläche pro Kopf in Hamburg noch bei 24 Quadratmetern. 2018 waren es dann schon 39 Quadratmeter.
Es ist Champions League-Zeit und auf diesem Terrain ist die Welt für den FC Bayern doch noch in Ordnung. Tabellenführer, alle Spiele bis jetzt gewonnen. Niko Kovac hätte entspannt ins Duell mit dem Tabellenletzten der Gruppe B gehen können. Aber dafür gibt's ja im Moment einfach zu viele Diskussionen um den Trainer und seine Personalwahl.
Von Anfang an heute auf dem Platz Coutinho und Thomas Müller. Der 30-Jährige auch gleich in der Defensive gefordert. Tsimikas kann sich durchsetzen und sieht in der Mitte El Arabi. Manuel Neuer zwar noch dran, doch die Torlinientechnik zeigt, der Ball ist drin. Piräus führt nach 23 Minuten 1:0. Die Bayern brauchen gut 10 Minuten, um den Schock zu verarbeiten. Lewandowski auf Thomas Müller und wieder Lewandowski. Der Ausgleich noch das Beste am schwachen Bayern-Spiel in der ersten Halbzeit. Auch nach der Pause kaum Besserung. Eckball 62. Minute und Lewandowski zwirbelt das Ding über die Linie. Der zweite Treffer des polnischen Nationalstürmers, erst jetzt die Münchner ein wenig gelöster. Coutinho versucht es vergeblich, doch dann der eingewechselte Tolisso mit dem 3:1 für die Bayern eine Viertelstunde vor Schluss. Trotzdem wird's noch spannend, denn den Schuss von Guillaume fällt Thiago unglücklich für Neuer ab. Am Ende ein glanzloses, aber wichtiges 3:2 für Niko Kovac.
Und wir zeigen Ihnen auch das Kontrastprogramm, das Leverkusen ertragen muss. In der Gruppe D hatten sie noch keinen einzigen Punkt geholt. Dabei ist es leider auch geblieben.
Bayer Leverkusen verliert auch das dritte Champions-League-Spiel der Saison. Bei Atletico Madrid unterliegen die Rheinländer mit 0:1. Das Team vom Bayer-Trainer Peter Bosch hatte schon in der ersten Hälfte der Partie mehr Ballbesitz, machte aber zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Baumgartlinger nach 11 Minuten. Das Spiel hatte wenige Höhepunkte, wenn wurde es durch individuelle Fehler gefährlich, wie bei diesem Patzer von Bayer-Keeper Lukas Radetzky. Die mitgereisten Bayer-Fans hofften zur Pause noch auf den ersten Sieg. Doch nach dem Seitenwechsel erhöhte Atletico Madrid das Tempo. Radetzky rettete nach gut einer Stunde das 0:0. In der 78. Minute jedoch zeigten die Spanier dann ihre Klasse. Morata 1:0. Atletico mit einer gnadenlosen Effektivität. Der eingewechselte Morata wurde in 8 Minuten zum Matchwinner. Leverkusen bleibt punktlos in der Champions League und hat kaum noch Chancen, das Achtelfinale zu erreichen.
Nicht untergehen soll dieser Leuchtturm in Dänemark. Aber das Leuchtfeuer von Rybjerg Knüde steht mittlerweile so nah am Abgrund, dass es bald ins Meer stürzen könnte. Um das zu verhindern, haben die Dänen einen großen Leuchtturmumzug organisiert. Es ist eine echte Leuchtturmverschiebung. Fyret Flytter, also das Feuer zieht um, war der Titel für ein Riesenprojekt mit Internet, Facebook-Seite, Twitter, Instagram-Account und heute war dann der große Tag.
Als es geschafft ist, gibt es erst einmal einen Schnaps. Für Maurermeister Kjell Pedersen gehört sich das so. Tausend Dank, das war ein toller Einsatz. Der Tag des Umzugs, er ist die Geschichte einer technischen Meisterleistung. Wie zieht man einen 700 Tonnen schweren Leuchtturm über eine Sanddüne? Maurermeister Kell ist die treibende Kraft hinter der Aktion. Er wollte verhindern, dass der Turm einfach so ins Meer stürzt und versprach seiner Heimatstadt, ich schaffe den Umzug für 5 Millionen Kronen, etwa 670.000 Euro. Und tatsächlich, seine Rechnung ging auf. Insgesamt 70 Meter wandert der Turm heute landeinwärts. Das ganze Manöver dauert keine 6 Stunden, inklusive Mittagspause. Als der Turm 1900 gebaut wurde, lag er noch 200 Meter von der Küste entfernt. Aber das Meer kam ihm immer näher. Der Turm ist längst das Wahrzeichen einer ganzen Region. Deshalb sind heute zum Umzug auch rund 20.000 Zuschauer in den Norden Dänemarks gekommen, viele von ihnen aus Deutschland.
Ich habe zuerst gefragt, wie kriegt man diesen Leuchtturm stabilisiert, auf eine Plattform gesetzt und dann eben bewegt. Und dann fiel mir ein, was mit Mondraketen geht, geht auch mit dem Leuchtturm.
Ganz zur Ruhe wird der Turm aber auch an seinem neuen Ort nicht kommen. Die Nordsee wird ihn in gut 30 Jahren wieder eingeholt haben. Das hier ist ja nun alles gut dokumentiert. Die Generation nach uns weiß nun, wie es geht. Wenn die wollen, können sie ihn ja noch einmal verschieben. Der erste Umzug ist jedenfalls geschafft. Und zum neuen Standort gibt es dann demnächst noch einen neuen Anstrich für den alten Turm.
Und wann braucht man Leuchttürme am dringendsten? Genau, bei Nebel. Und das ist im Moment auch das wichtigste Wetterstichwort für die nächsten Tage.
Heute Nacht ist es teils klar, teils neblig, wobei sich die Nebelfelder zunehmend ausbreiten. Abseits des Nebels und nach dessen Auflösung scheint am Tag die Sonne am längsten dank Föhn am Alpenrand und auf der Nordseite der Mittelgebirge. Am Tag auf Sylt bis 13, im Chiemgau dagegen föhnige 24 Grad. Dort in der Nacht auf Donnerstag bis 15, im Erzgebirge frische 6 Grad.
Und damit machen wir Schluss für heute. Die nächsten Nachrichten sehen Sie in der Tagesschau gegen 2.20 Uhr mit Kirsten Gerhardt. Gute Nacht.